Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir starten heute in die Woche mit einem weiteren Roguelike. Das Spiel, das Genre lässt mich nicht mehr los und genauso wenig meinen heutigen Gast Dennis. Wir beide sind, glaube ich, so etwas fest gebucht momentan. Wenn man mal auf der GameStar und auf der GamePro sich umschaut, dann findet man entweder deinen Namen, Dennis, oder meinen, wenn ein neues Roguelike-Spiel erscheint. Wunderschönen guten Morgen.
Ja, moin erstmal. Ja, das stimmt wirklich. Also ich musste letzte Woche wirklich ein bisschen lachen, weil im letzten Jahr war es ja schon so mit Hades und Spelunky 2, dass wir da beide ausgiebig gespielt haben. Mhm. Und wir hatten es gerade schon mal ein bisschen gesagt, Roguelikes sind eigentlich gar nicht so das massenkompatible Genre. Aber irgendwie sind wir bei jedem Roguelike am Testen gerade dran. Und letzte Woche
genau. Auch just in dieser Sekunde, 2 Minuten vor dem Podcast, habe ich meinen neuen Test abgegeben. Auch wieder ein Roguelike. Da reden wir diese Woche auch noch drüber. Aber heute soll es erstmal um Curse of the Dead Gods gehen. Ein Spiel, was wir beide jetzt eben auch gespielt haben. Du bist ja bei der GamePro, hast heute Feiertag und deswegen dir Zeit genommen zum Podcasten. Da freue ich mich sehr drauf. Und Curse of the Dead Gods ist, da kann man gar nicht, da muss man gar nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist schon sehr, 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 sehr stark inspiriert vom aktuellen Genrekönig Hades. Da kann man gar nicht dran vorbeireden.
Ja, ist richtig. Also zum einen Hades und zum anderen natürlich vom Look. Also als ich das erste Mal drauf geguckt habe, dachte ich erst, es wäre irgendwie eine Erweiterung von Darkest Dungeon oder was Neues zu Darkest Dungeon. Also der Look ist ja 1:1. Ich weiß gar nicht, ob der Look generell so ausgeprägt ist und ob die 1000 andere Comics auch haben, das bin ich gar nicht so confirmed drin, aber also die beiden Sachen, da haben sie sich ganz, ganz stark inspirieren lassen. Mhm. Und
naja, die machen also, da auch kein Hehl draus. Also einer der Entwickler hat auch im Devblog auch geschrieben, dass er Darkest Dungeons den Grafikstil so gut fand, von diesem Zeichenstil, dass er sich davon hat inspirieren lassen und auch bewusst eben das zugegeben hat, dass es seine Motivation war, diesen Grafikstil in 3D umzusetzen. Ja, also durchaus auch eine legitime Hommage an diesen tollen Grafikstil, weil bei Darkest Dungeon ist er ja schon sehr zweidimensional. Man sieht ja die Charaktere nur so von der Seite und Curse of the Dead Gods kriegt es ja wirklich gut hin, das auch in so eine 3D-Umgebung hinzubekommen.
Absolut, also das Spiel sieht auch generell cool aus und man sieht das halt und hat sofort irgendwas im Kopf und denkt sich so, ja, das schaut cool aus, da zocke ich mal rein, weil sonst, muss ich sagen, wäre ich vielleicht gar nicht so drauf aufmerksam geworden, weil das Ganze kam ja im letzten Jahr schon in der Early Access auf Steam raus. Aber ich bin ja so der Consolero und was da so auf Steam alles vorgeht, so ganz habe ich es auch nicht immer auf dem Schirm. Aber hat mir irgendwann jemand mal so ein Video gezeigt und so, hier, das sieht aus wie Darkest Dungeon. Und so, ah ja, okay, ja, sieht cool aus. Und dann bist du gleich schon mal drin und bist ein bisschen gefangen, guckst dir das Ganze an, denkst dir so, jo, da kannst du ja mal reingucken. Und das kann man ja auch schon mal sagen, das war im letzten Jahr in der Early Access ein ziemlich großer Erfolg, zumindest die ganzen Reviews, die da draußen waren. Das ist alles ziemlich cool gelaufen. Mhm. Und was final dabei rumgekommen ist, davon war ich ja noch ein bisschen mehr begeistert als du.
Naja, eigentlich relativ gleich. Oder? Also ich fand's auch, ziemlich gut, vielleicht so in Details, aber darüber reden wir jetzt ja genau. Ich glaube, das Spiel hätte mir deutlich besser gefallen, wenn ich nicht direkt davor quasi Hades halt so extrem viel gespielt hätte. Mhm. Also das größte Problem, so wurde dann auch die Headline bei uns gedreht, bei der GameStar, das größte Problem von Curse of the Dead Gods ist gar nicht das Spiel selbst, sondern dass Hades halt so wahnsinnig gut ist. Also in diesem direkten Vergleich, und diesen Vergleich zieht's halt einfach automatisch, weil die Spiele spielen sich nahezu identisch. Ja, also du läufst mit einem Krieger da rein, du hast immer zwischen jedem Raum, hast du immer die Wahl, in welchen Raum du gehst. Hier bei Curse of the Dead Gods biegst du halt quasi so verschiedene Pfade ab. Bei Hades hast du ja immer so ein kleines Symbol, dass du siehst, was in dem nächsten Raum dich erwartet. Also es sind so viele Parallelen. Das Kampfsystem ist relativ ähnlich, wobei das hier ein bisschen ausgefuchster sogar ist, finde ich.
Ja, stimmt.
Aber was halt komplett fehlt, ist die Geschichte. Hades hat eine unglaublich tolle, dichte Geschichte, schafft diese tolle Kombination zwischen dir was zu erzählen und mit jedem Sterben erfährst du ja was Neues über die Welt, hast neue Dialogoptionen, alles ist komplett vertont mit Synchronsprechern Und Curse of the Dead Gods kann sich das nicht leisten, so im Endeffekt. Ja, es ist halt sehr mechanisch, sehr grundlegend. Und die Geschichte, die passt tatsächlich wirklich auf den wortwörtlichen Bierdeckel. Ja. Da ist ein Fluch, versuch rauszukommen, fertig. Ja. Mehr Geschichte gibt's da nicht. Und das ist, glaube ich, das größte Manko. Wenn man da aber hinwegsehen kann darüber oder wenn einem vielleicht Hades auch viel zu geschwätzig ist, dann ist Curse of the Dead Gods tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative.
Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn du einfach Hades gespielt hast und denkst dir, also ich brauche ein bisschen mehr davon und dann steigst du da quasi ein und hast schon vollkommen recht, also der Vergleich ist natürlich, also Hades war so ein bisschen das Spiel des letzten Jahres mit gewesen und hat natürlich das Genre auch, also zumindest für die Leute, die sagen, yo, ich brauche da eine Story, hat es natürlich enorm vorangebracht, ja, und dann kommst du halt in das Spiel rein und siehst halt, ja, Gameplay, alles super, aber es fehlt halt dieser entscheidende Punkt drin, ne? Und ja, also wie du schon gesagt hast, also die Story ist halt nicht vorhanden, wie es halt bei vielen Roguelikes ist. Also das ist ja auch bei, was weiß ich, The Binding of Isaac, da gibt's ja 1000 Beispiele, Enter the Gungeon, da hast du halt so eine minimale Story, die du quasi auf dem Bierdeckel präsentieren kannst. Und hier läufst du halt in diesen Tempel rein, wirst verflucht, weißt, okay, es gibt irgendwie 3 Götter und die musst du jetzt besiegen. Das war's. Und selbst der Held, du erfährst, glaube ich, im Spiel gar nicht, wie er heißt. Ich habe gerade eben mal bei der Wiki nachgeguckt, wie der überhaupt einen Namen hat oder sowas. Ja, der hat einen Namen, heißt irgendwie McAllister oder sowas. Aber das spielt halt überhaupt keine Rolle.
Nee. Ja. Aber es braucht's auch gar nicht. Also ich finde, es ist zwar ein schönes Sahnehäubchen auf Hades und macht es tatsächlich auch besonders, haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, aber ich finde, Curse of the Dead Gods muss ich nicht verstecken. Lass uns mal drüber reden, was es denn gut macht, denn mich hat's nahezu genauso stark gefesselt eigentlich, halt auf lange Sicht jetzt nicht so dauerhaft motiviert, aber das, was es macht, macht's richtig gut. Also es fängt damit an, dass du vor diesem magischen Steinkreis stehst, dann öffnet sich immer eben dieses Tor und du wählst dir einen von 3 Tempelanlagen aus. Ja, das ist so pyramidenartig aufgebaut, ähnlich wie bei Hades hast du, nee, eben nicht wie bei Hades, sondern anders als bei Hades hast du wirklich auch eine Progression, dass du dich in den einzelnen Leveln emporarbeiten kannst. Also wenn du so einen Dungeon-Abschnitt mal geschafft hast, dann ist der tatsächlich abgeschlossen. Innerhalb dieses Dungeons ist es ganz klassisch roguelike, wenn du stirbst, dann kommst du halt zurück, hast alles verloren, hast aber trotzdem so freischaltbare Sachen, da reden wir gleich nochmal drüber. Also auch da so dieses Progressionssystem, aber es ist noch ein bisschen verzeihlicher, dass du nicht immer komplett von vorne anfangen musst, sondern wenn du dann mal die unterste Level-Etage des Tempels geschafft hast, dann kannst du auch direkt auf der 2. Stufe einsteigen und dann auf der 3. und dann schließlich den Endboss legen. Also das fand ich durchaus auch einen guten Ansatz, dass man halt nicht immer nur den gleichen Run von vorne machen muss.
Ja, obwohl ich muss dich gerade, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Ich weiß gar nicht, kann man denn sofort in der 2. Stufe einsteigen? Also vielleicht bin ich auch.
Nee, wenn man den halt geschafft hat, meine ich ja. Wenn man den abgeschlossen hat, also wenn man die unteren 3 Tempelebenen abgeschlossen hat, dann schaltet sich ja quasi die 2. Stufe jeweils.
Genau, genau. Aber ich meine, du musst
Dann kann man direkt dort einsteigen. Doch,
okay, das geht. Okay. Also ich habe immer bei der ersten Ebene bin ich immer wieder eingestiegen, auch wenn ich beim zweiten draufgeklickt habe, glaube ich. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich meine, du musst halt immer so die ersten 7 Räume nochmal durchlaufen, um dann quasi die zweiten 7 Räume auch zu packen. Und
die unterste Ebene sind, da hast du 7 Räume und dann kommt der Boss. Und dann schaltet sich diese 2. Stufe frei und da hast du dann 7 Zwischenboss, nochmal 7 Endboss. Und auf der obersten Stufe hast du dann quasi 6 Räume Zwischenboss, 6 Räume Zwischenboss, 6 Räume Zwischenboss. Also das wird zwar immer länger, und du hast das Gefühl, du musst trotzdem immer wieder von vorne rennen, aber der Schwierigkeitsgrad steigert sich und dementsprechend auch die Belohnungen.
Achso, ja, das ist richtig, aber es fühlt sich halt sehr, sehr gleich an. Ja, also, ja, das ist der Punkt, genau. Ja. Und ja, aber mit diesem Fortschritt, das ist wirklich so eine Sache, weil Hades macht das so ein bisschen durch die ganzen Sachen, die du freischaltest und hier hast du halt wirklich immer diesen schönen Haken davor und weißt, okay, ich habe jetzt wirklich was geschafft und muss halt auch sagen, das Spiel ist recht kompakt. Das heißt jetzt nicht, dass man es irgendwie in 5 Stunden durch hat, weil dafür ist es auch gerade am Schluss viel, viel zu schwer. Ja. Aber sag mal, wenn du ein guter Roguelike-Spieler bist, dann hast du halt wirklich diese 4 Stufen, die arbeitest du ab, legst den finalen Boss und das war's dann quasi auch mit dem Spiel. Dann kannst du nochmal so einen Zusatzschwierigkeitsgrad machen, da ist dann alles noch schwerer und das war's. Aber insgesamt ist das schon sehr, sehr kompakt gehalten, kann aber auch motivieren. Das war es zum Beispiel bei mir gewesen. ich finde das immer super, du hast halt so einzelne Schritte, du kannst nicht gleich das große Ganze machen, sondern musst es dir so Schritt für Schritt erarbeiten und das packt mich halt sehr. Und wenn dann auch noch das Kampfsystem cool ist, dann ist das mal eine schöne Mischung.
Hm. Ich fand es auch sehr gut, dass das ähnlich wie Gods Will Fall, das haben wir ja auch beide gespielt, so wirklich eher ein kompakteres, abschließbares Spielchen ist. Ja? Dass man zwar diese Roguelike-Mechanik hat, aber Hades fängt ja, wenn du es einmal durch hast, erst so wirklich richtig an. Und allein dieser Satz, den hasse ich ja schon immer, wenn der bei Roguelikes kommt. Wenn du da schon so weißt, du steckst irgendwie 20, 40 Stunden rein oder so. Ja. Das ist wirklich hier ein sehr kompaktes Ding, aber trotzdem anspruchsvoll und knifflig. Und das Kampfsystem ist auch wirklich sehr erfüllend hier, finde ich. Es hat nämlich einige Kniffe, die es auch dadurch einzigartig machen und dann eben doch wieder einen großen Unterschied haben. Also was ähnlich ist zu Hades, dass du nie so genau weißt, mit welchem Kampfstil oder mit welcher Waffe du jetzt in den Kampf ziehst oder in den Dungeon, weil random generated wirst du halt immer mit einem bisschen zufällig ausgewürfeltem Loot dann eben belohnt. Manchmal passen Sachen richtig gut zusammen, manchmal kriegst du halt die letzte Grütze.
Ja.
Aber du kannst halt durch diese Freischaltsachen dir deine Odds so ein bisschen zu deinem Gunsten neigen. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Prinzip, dass du am Anfang zumindest schon mal die Auswahl hast aus verschiedenen Waffen, so wie es bei Hades auch ist, die aber zufällig präsentiert werden. Aber je mehr du von diesen Kristallen oder was, diese Totenkristalle investierst, desto mehr Auswahl hast du zum Beispiel auch am Anfang. Und ähnlich wie bei Dead Cells kannst du dir Waffen dauerhaft freischalten, sodass du halt dein Pool an potenziell guten und besseren Waffen dauerhaft vergrößerst.
Genau, richtig. Also hast dann quasi bei deinem Dimensionsportal, wo du auf die ganze Reise startest, hast dann irgendwann so bis zu 4 Altäre stehen und da liegt dann halt mal ein Hammer drauf mit einem Bogen oder es liegt ein Speer drauf mit einer Pistole. Und je nachdem, welchen Tempel du halt auch machst, dann brauchst du auch gerade für die Bosse, also zumindest ging mir das so ein bisschen, auch verschiedene Waffen. Und das ist ganz cool, wenn man da so ein bisschen die Auswahl hat.
Und die Waffen sind richtig cool. Also die Kampfstile definieren sich sehr durch diese Waffen. Also wenn du jetzt so ein Lasso hast, hast du halt eine große Reichweite, dann hast du irgendwie noch Elektroschaden dabei. Pistolen hast du ja schon angesprochen, haben halt dann so einen Zielmechanismus, mit dem du eben gute Treffer landen kannst. Oder du gehst halt voll auf Geschwindigkeit. Du kannst auch mit den Schilden richtig gut arbeiten. Diese Kampfstile haben sie richtig gut hinbekommen. Also da war jetzt keiner dabei, wo ich sage, oh, der macht gar keinen Spaß oder der macht überhaupt gar keinen Bock. Und gerade in Kombination, dass du da halt innerhalb des Dungeons wieder überlegst, mein Schild ist jetzt geil, der rammt gut, aber jetzt habe ich hier vorgeschlagen bekommen, das Lasso zu nehmen. Mhm. Und konzentriere ich mich jetzt darauf. Aber wenn ich jetzt diesen Zweihandhammer nehme, dann bekomme ich noch Bonus-Damage, wenn ich im Dunkeln. Und jetzt habe ich aber auch diesen Fluch erhalten, dass meine Fackel aus ist. Und da kommt so richtig der Reiz dann zum Vorschein, so die beste Kombination zu entdecken, die besten Kombos irgendwie dann auch ausführen zu können. Und ja, und diese Fackel, die ich schon angesprochen habe, die ist ja auch Dreh- und Angelpunkt.
Ja, genau. Also das ist halt auch ein ganz entscheidendes Spielelement. Also generell hast du halt diesen ganz normalen Roguelike-Grundstock mit verschiedenen Waffen und so weiter. Dann hat das Spiel wirklich noch so ein paar Elemente drin, die es halt wirklich nochmal taktisch auch aufwerten. Also die Fackel zum Beispiel, es ist so, wenn die an ist, also du kannst zum Beispiel verschiedene Schalen, Feuerschalen in den einzelnen Räumen erhellen. Und wenn du im Licht stehst, dann machen die Gegner halt weniger Schaden bei dir. Und das Ganze hat aber noch so einen kleinen Spin. Denn es gibt im Spiel auch Flüche. Das heißt, umso weiter du im Dungeon voranschreitest, umso höher steigt dein Fluchmeter. Und hast du dann so eine bestimmte Stufe erreicht, bekommst du einen Fluch. Es kann dann zum Beispiel sein, dass wenn du irgendwelche Truhen aufmachst, da erstmal so eine Falle ausgelöst wird und so weiter und so fort. Oder du kannst deine Fackel überhaupt nicht mehr erhellen. Das Ganze hat aber auch eine Kehrtseite, dass zum Beispiel der Fluch sagen kann, okay, die Truhen, die gehen nicht mehr richtig auf, aber zum Beispiel, du machst in der Dunkelheit mehr Schaden dadurch. Und da entsteht dann halt so eine schöne Wechselwirkung dabei, auch mit diesem Licht und Schatten und mit den Flüchen noch. Und das war so eine der taktischen Komponenten, die mich auch ziemlich abgeholt hat.
Ja. Total, weil man entdeckt ständig was Neues. Also cool ist auch, ganz am Anfang hast du ja immer, die Fackel trägst du immer, aber sobald du die Waffe ziehst, musst du die Fackel wegstecken. Also unser Held ist nicht fähig, in der linken Hand eine Fackel zu halten, während er mit der rechten kämpft. Das geht einfach nicht. Er legt die Fackel dann halt weg. Das heißt, du bist automatisch im Dunkeln, wenn du kämpfst. Deswegen hast du diese Feuerschalen schon angesprochen. Mhm. Man kann aber auch Feinde erst anzünden. Die Fackel macht zwar kaum Schaden, aber du kannst tatsächlich ja auch manche Feinde anzünden, dann brennen sie und erhellen den Raum eine Zeit lang. Ja, wenn du dann aber auch noch was findest, was eben zusätzlich Feuerschaden, Bonus gibt und so, dann kannst du damit kombinieren. Dann hast du aber auf einmal schon, wie du gesagt hast, den Fluch, dass die Fackel gar nicht mehr angeht. Ja. Dann musst du halt gucken, dass du Waffen findest, die im Dunkeln mehr Schaden machen und so weiter und so fort. Also das macht wirklich Laune. Und die Feinde sind auch clever, die gehen dann auch mal hin und versuchen, die Fackeln auszumachen. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie es so ganz bewusst machen, aber es passiert halt trotzdem ständig, dass dann irgendwie eine Made kommt, die explodiert und die Fackel halt ausmacht. Und dann musst du schnell wieder gucken, wie du ins Licht kommst, ja, oder wo du die nächste Lichtquelle herbekommst. Richtig, richtig cool. Und die Kämpfe haben mich stundenlang wirklich auch begeistert. Also es gab keinen Run, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich mich schon wieder hier durchgrinden, sondern das Kämpfen macht durch diese hohe Varianz auch einfach richtig Laune.
Ja, es fühlt sich halt wirklich auch gut an, auch so das Trefferfeedback, also wenn da irgendwie die Gegner zerspratzen oder alles, oder wenn du irgendwie mit deinem riesengroßen Elektrohammer auf die Gegner drauf hämmerst, also das fühlt sich wirklich super, super an, also dieses Grundkampfsystem ist wirklich ganz, ganz klasse und das muss es aber auch sein, weil sonst, du hast halt diese relativ, sagen wir mal, gleichen Durchgänge in diesen einzelnen Tempeln und da muss halt dieses Grundkampfsystem auch stimmen und was vor allem ich ganz cool fand, Hades hat sich teilweise immer so ein bisschen gespielt wie so, naja, ich will jetzt nicht sagen Diablo, aber es ist auf jeden Fall viel schneller. Ja, du zauberst da deine ganz schnellen Kombos ab und so weiter und so fort. Das kannst du hier auch machen, hier gibt's auch Kombos, also schlägst dann irgendwie dreimal mit deinem Schwert zu und den finalen Schlag machst du dann mit dem Hammer oder führst dann noch einen Bogen aus und kriegst dann noch so einen Bunischaden. Aber insgesamt fühlt sich das viel langsamer und taktischer an. Also ich will jetzt nicht den kompletten Dark Souls-Vergleich ziehen, aber du kannst.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt Souls-Karte ziehen.
Ja, einmal muss ich ja so. Dark Souls erwähnen so. Hier im Podcast. Von daher. Es fühlt sich schon ein bisschen so an, dass du Gegner halt auch einzeln dir herauspickst, die erstmal beackerst oder zum Beispiel sagst, du bekämpfst erstmal den Heiler und gehst dann auf die kleinen Minions drauf. Das hat schon so ein bisschen was davon.
Ja. Absolut. Nee, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe auch viel mehr an Souls-Spiele mich erinnert gefühlt bei diesem Ding. Auch wenn es die gleiche Perspektive hat wie Diablo und Hades, ist es hier schwerfälliger, aber im positiven Sinne. Also es ist dadurch strategischer. Ja du machst Ausweichrollen, wie man es eben halt so kennt. Und blocken und parieren ist überlebensnotwendig. Ja, ist also bei Hades nicht so extrem, das hast du ja schon gesagt, da hat man eher so magische Fähigkeiten, hat ja diese roten Blitzkugeln, die man dann da auch ausschleudert und so und ist ein bisschen agiler durch diesen Dash und hier hat man halt diese Ausweichschrittrolle, die ja deutlich langsamer ist und eben blocken und parieren und du musst halt auf die Ausdauer achten und das ist, glaube ich, das Souligste daran, dass du halt so 4-5 Ausdauerpunkte hast und da musst du halt genau gut überlegen, wenn ich jetzt diese Spezialattacke ausführe von meiner guten Waffe, kostet mich das Ausdauer Punkte. Wenn ich Ausweichrolle mache, klar, kostet Ausdauer. Blocken, parieren natürlich selbstverständlich auch. Jetzt habe ich aber vielleicht ein Schild bekommen, was mich, wenn ich perfekt pariere, wieder meine komplette Ausdauer auflädt. Ja, also bin ich in der Runde sehr viel stärker auf Parieren aus. Auch wenn mir das vielleicht nicht liegt, werde ich dazu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, weil das halt der große, starke Vorteil ist. Auf einmal gelingt mir das Parieren, also habe ich wieder eine ganz neue Möglichkeit entdeckt und so weiter und so fort. Also das ist wirklich anspruchsvoll und hält diese Kämpfe auch dauerhaft bei Laune. Und das finde ich gleicht auch aus, dass es optisch nicht so abwechslungsreich ist. Also man hat zwar diese drei Tempelanlagen und die sehen ja auch cool aus mit diesem düsteren, morbiden Look, aber insgesamt habe ich mich da schnell satt gesehen. Also da hat Hades sehr viel mehr zu bieten auch. Also da waren die mir insgesamt doch zu ähnlich.
Ja, das wirkte schon sehr generisch. Also da ist halt diese drei Tempel, der eine hat ein bisschen so von den Pflanzen überwuchert, hat ein bisschen das Feuerthema.
Die sind schon hübsch, aber halt immer gleich.
Ja, ist immer gleich. Ein anderer hat irgendwie mechanische Vorrichtung, der andere hat das Giftthema. Aber insgesamt hast du das halt alles schon gesehen. Also es schaut cool aus, aber es ist jetzt nichts, wo du drauf guckst die ganze Zeit und denkst dir so, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Das stimmt. Aber was ich auch noch ziemlich cool fand, also wir hatten ja jetzt quasi die Aktionspunkte, das fand ich auch richtig geil. Also es bringt halt noch mehr Taktik rein. Wir haben die Flüche, Licht und Schatten und du hast halt noch überall Fallen, aufgestellt, mhm, in einzelnen Räumen. Das heißt, du hast so Bodenfallen, wo da so Dornen rauskommen, du hast irgendwelche Schlangenköpfe, die dann Gift auf dich und die Gegner draufsprühen, wo du dann für eine Zeit vergiftet wirst. Und das Coole ist wirklich, zum einen, du musst die ganze Zeit aufpassen, also musst immer schauen, okay, da ist eine Falle, jetzt darf ich nicht dahin rollen oder muss mich so positionieren zu den Gegnern. Und du kannst quasi die Fallen auch gegen die Gegner einsetzen. Mhm. Und wenn du das so ein bisschen raus hast, ist das eine wirklich coole Sache, weil du findest auch viele Upgrades noch oder Items, die dann quasi die Fallen zu den Gegnern erhöhen. Das heißt, die machen dann 200% Schaden gegen Gegner. Und wenn du das ein bisschen taktisch einbringst, kannst du da wirklich eine Menge Schaden mitmachen und kannst das super zu deinem Vorteil nutzen. Das hat mir auch
sehr, sehr gefallen. Und man hat auch so ein Risk-Reward-Prinzip, also dass du hast ganz oft so, du hast zwar immer einen großen Raum, den du dann säuberst quasi, indem du alle Gegner erledigst und dann öffnet sich das Tor zum nächsten. Mhm. Und dann hast du wieder diese Wahlmöglichkeit, gehst du jetzt links lang, wo es vielleicht Geldbonus gibt oder rechts lang, wo ein Heilungsraum ist und so weiter. Aber du hast immer noch so kleine Nebenräume, auch mal versteckte Wände, die du nur einstürzen lassen kannst, wenn du irgendwie eine Bomben, Fähigkeit hast oder einen schweren Hammer oder eben irgendwas Explosives in der Gegend steht, also so kleine Secrets, die du dann auch hast, Schatztruhen, die du finden kannst. Aber wenn du halt irgendwie gerade wenig Lebensenergie hast, kannst du halt auch sagen, okay, nee, ich versuche jetzt nicht durch dieses Heer an Bodenfallen durchzulaufen und riskiere mein Leben für das bisschen Geld, sondern gehe direkt in den nächsten Raum, weil ich weiß, da gibt's jetzt Heilung. Denn Heilung ist ein wichtiges Thema. Das geht einher mit dem Fluch. Denn man roguelike-mäßig hat man keine Medikits oder irgendwas dabei, sondern es gibt hin und wieder, sondern es gibt hin und wieder auf dem Weg zum Boss in diesem Tempel Heilungsräume. Und diese Heilung musst du sehr, sehr teuer bezahlen, indem du eben pro Heilungsportion, die du dann irgendwie 200 Lebenspunkte oder sowas bekommst, auch dicke Fluchpunkte bekommst. Und wenn dein Fluch komplett voll ist, dann ist das letzte Stündchen schlägt dann läuft wirklich so ein Countdown runter und du verlierst jede Sekunde Leben. Das will man auf gar keinen Fall erreichen.
Auf gar keinen Fall, ja.
Auf gar keinen Fall, sonst muss man wirklich Beine in die Hand nehmen und zum Boss rennen, wie es nur geht. Aber das schafft man dann meistens nicht mehr. Aber auch die Flüche zwischendurch. Wir haben schon gesagt, ein paar können einem zum Vorteil dienen, aber in der Regel sind die schon alle sehr negativ.
Ja, vor allem, es gibt dann auch noch so einen Fluch, der quasi die anderen Flüche nicht mehr anzeigt. Das heißt, du läufst dann komplett blind da durch und weißt gar nicht, was dich erwartet. Und gerade nochmal zu den Flüchen. Also du hast halt vier ganz normale Flüche und der fünfte Fluch, wenn du den hast, dann sinkt halt, ich glaube, sekündlich deine Lebensanzeige. Bei mir war es wirklich so gewesen, also das Spiel generell, gerade so in den hinteren Tempelanlagen, ist halt schon recht schwer. Ja, also die ersten Bereiche sind relativ einfach und es steigert sich auch gut. Also vom Balancing ist das vollkommen okay. Und da war ich dann irgendwann beim dritten Boss angelangt und musste halt die ganze Zeit dieses Spalier hinbekommen, nicht zu hoch deinen Fluchmeter zu setzen, weil bist du beim Boss angekommen und die ganze Zeit dein Leben tickert auch noch runter, dann, naja, sieht's dann meistens sehr, sehr schlecht aus. Und ich wollte es halt wirklich packen und dann siehst du die ganze Zeit dieses Fluchmeter so steigen und denkst so, oh, es sind noch 5 Räume bis zum Boss und ich habe noch 120 Punkte übrig, schaffe ich das noch? Und also da kommt schon so eine coole Note noch dazu.
Und vor allem wird man ja immer wieder verführt. Also natürlich, die Heilung ist eine Sache. Da kann man sich ja bewusst dagegen entscheiden. Aber du hast dann zwischendurch immer wieder Upgrade-Möglichkeiten. Also es gibt dann so Opferaltare, da kannst du neue Waffen bekommen. Du kannst bis zu 3 Waffen eben tragen. Hauptwaffe, Nebenwaffe und dann immer noch eine Spezialwaffe. Die kannst du dort eben mit dem Geld kaufen, was du im Dungeon Run findest. Ganz normale Goldmünzen in Schatztruhen und von Feinden. Und wenn du aber nicht genügend Geld hast, dann ist immer die Verführung groß. Du kannst nämlich auch Blut opfert bezahlen. Sprich, du opferst Blut und bekommst dann eine dicke Portion Fluchpunkte aufgeladen. Ja, manchmal findet man eben auch Sachen, die den Fluch wieder senken lassen. Mit jedem getöteten Feind sinkt der Fluch oder solche Geschichten. Oder wenn man Zwischenbosse erledigt, dann kann man wieder einen Fluch killen und solche Geschichten. Aber dadurch steigt die Verführung natürlich auch, wenn man sagt, oh, das ist die perfekte Waffe oder das Upgrade brauche ich ganz dringend, aber dann muss ich das jetzt mit Blut bezahlen. Und das finde ich immer großartig, wenn ein Spiel so in so kleine Konflikte bringt. Und nachher ärgert man sich, dass man es gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, je nachdem, wie es dann halt ausgeht.
Ja, das ist halt immer so richtig fies. Also du hast dann noch gewisse Fluchpunkte übrig, denkst du, ja, vielleicht schaffst du es noch, vielleicht aber auch nicht. Und aber du siehst halt, das Upgrade, das brauchst du halt unbedingt, auch um den Boss noch zu legen, weil halt deine Waffen gerade nicht so toll sind. Und das ist dann wirklich so ein kleines Dilemma, genauso mit den einzelnen Räumen. Wo geht es jetzt als nächstes rein? Also es ist auch so ein Punkt, den habe ich bis jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, was so am sinnvollsten immer ist. Also hole ich mir jetzt eine neue Waffe, die stärker ist, oder upgrade ich meine Attribute, oder hole ich mir erstmal Gold. Also da stehst du immer quasi nach jeder Tür vor der Wahl, muss ich dann entscheiden, wo es als nächstes hingeht. Und das sind so schöne Sachen, weil es gibt dann immer was rauszufinden, und du lernst auch dazu.
Ja. Ja, und man schaltet ja immer auf jeden Fall irgendwie was Kleines frei. Also entweder entdeckt man halt eine neue, coole Kombo. Dann ist halt immer blöd, bei so Roguelikes ist es dann halt sehr glücksabhängig. Ja? Also manchmal hat man wirklich Runs, da funktioniert halt einfach gar nichts und passt nichts zusammen. Und dann hast du halt irgendwie die perfekte Waffe und kriegst dann auch noch einen passenden Fluch dazu, wo du dann denkst, geil, jetzt läuft alles zusammen, und stirbst dann aber trotzdem bescheuert an der blöden Falle oder sowas. Ja, sowas gibt's natürlich immer. Das muss man natürlich auch mögen oder abkönnen bei so einem Art von Spiel. Aber es ist dennoch belohnend genug, finde ich, denn nach jedem Run nimmst du halt diese silbernen Schädel und so, was nimmt man noch mit?
Ich glaube, Jaderinge.
Amulette, also, Jaderinge,
wenn genau. Wenn du besiegt, kriegst du dann so Jaderinge, genau. Mit denen schaltest du noch neue Waffen frei. Ja.
Genau, und die kann man dann eben investieren, um dir dauerhafte Verbesserungen zu holen, sprich neue Waffenmöglichkeiten, mehr Altare, mehr Auswahl, aber eben auch göttlicher Segen und solche Geschichten, die dir dann eben dauerhaft irgendwelche Attribute bringen, wie zum Beispiel, dass du schon mit 10.000 Goldmünzen startest, ja, dass du dir gleich beim ersten Tempel eine gute Waffe kaufen kannst oder solche Erleichterungen. Und da hat man halt so 3-4 Slots, die man sich dann freischalten kann, und das finde ich immer sehr motivierend, weil man dann immer auch so das Gefühl hat, naja, es ist nicht wie bei Spelunky, dass du halt wirklich nur was gelernt hast und einfach nichts nach Hause nimmst, sondern du hast halt hier wirklich so das Gefühl, okay, es ist einigermaßen fair und ich bekomme einen kleinen Bonus für die nächste Runde.
Bist du schon wieder dabei, Spelunky zu dissen?
Ja. Es ist halt einfach das Härteste. Es ist halt einfach der Urgroßvater, und der Urgroßvater sagt halt, wir hatten früher auch nichts und wir sind mit einem Stück Kohle in die Schule gegangen und das war arschkalt und da müsst ihr durch. Ja, Spelunky ist halt so der Opa, der Hardcore ist. Ja, und wir Kinder der Roguelikes, wir nehmen das halt ein bisschen locker.
Kann ich voll verstehen, aber das Ding ist halt wirklich, wenn du es einmal geschafft hast, das ist einfach so ein grandioses Gefühl, dieses Spiel immer durchgespielt zu haben. Aber ich kann es natürlich verstehen, weil es ist wirklich, also viel härter geht halt gar nicht, und das auch zur Info, also da kommt Curse of the Dead Gods nicht annähernd dran. Also es ist wirklich sehr, sehr belohnend, das muss es aber auch sein, weil es ist auch so mit, also neben dem Kampfsystem und den coolen Sachen, die es macht, ist es halt super wichtig, dass du halt immer was Neues vor die Nase gehalten bekommst. Also, und das läuft hier richtig gut. Also ob du jetzt eine neue Waffe freischaltest oder ob du dann zusätzlich einen Altar mit Waffen dir aufbaust, ob du deine Waffen verstärkst, die da drauflegen. Also du kannst da immer was mitnehmen und hast halt immer dieses Gefühl, es geht voran. Selbst wenn mein Run jetzt nicht so cool war, meistens nimmst du dann trotzdem 20 Kristallschädel mit und packst da irgendwas rein und hast halt diese Belohnung vor dir. Das ist jetzt nicht in dem Sinne wie bei Hades, weil da hast du ja gefühlt 10 Sachen, die du freischalten kannst. Also mehr Belohnung geht ja gar nicht. Also das ist wirklich, wirst du schon fast mit Belohnung überhäuft.
Ja, bei Hades macht das Sterben ja sogar Spaß.
Ja, genau, sagen, richtig, ja. richtig. Das hast du hier in dem Umfang nicht, aber es ist halt mehr auf den Kern runtergebrochen und funktioniert trotzdem.
Und auch, wir haben schon gesagt, das hat ja keinerlei Geschichte oder so, es ist halt sehr mechanisch, das macht es aber sehr, sehr gut. Und selbst wenn man es jetzt durchgespielt hat oder auch zwischendurch mal sagt, naja, auf diesen gleichen Tempel habe ich jetzt immer keinen Bock, dann haben sie sich auch noch was ganz Cooles einfallen lassen. Es gibt so Daily Runs, also was ja Roguelikes auch schon seit Spelunky und Co. haben, sind dann so zufallsbasierte Geschichten, die dann irgendwelche Funktionen des Gameplays verändern. Meistens sind es Sachen, die man irgendwie durch Flüche oder so bekommt. Ja, also dass man, mir fällt jetzt gerade keine Sache direkt ein, aber dass man zum Beispiel nur Giftwaffen benutzen kann oder solche Geschichten.
Genau,
oder jeder Feind vergiftet dich oder so. Ja? Also immer irgendwelche zufälligen Attribute werden dann vorgegeben. Und die sind dann irgendwie einen Tag lang oder drei Tage hast du dann Zeit, diesen Run dann zu probieren. Und den kannst du auch nur einmal starten und bekommst aber dann eben als kleinen Anreiz irgendwie die doppelte Portion an Jadesteinen oder Jaderingen oder sowas dafür. Das ist schon ganz cool gemacht.
Genau, das ist auch eine schöne Abwechslung nochmal. Also lassen sich auch gefühlt alle paar Tage was Neues einfallen. Mhm. Aber heute mal, gut, da konntest du dann irgendwie so einen speziellen Bogen bekommen. Mit dem konntest du halt den Run nur spielen. Das Ding war aber gewesen, dass quasi bei jedem Schuss, den du abgefeuert hast, wurdest du halt verflucht. Das klingt schon mal nicht so nett. Oder dass zum Beispiel du überhaupt kein Licht anmachen kannst. Mhm. Oder dass das Ganze nur in Sepia erscheint und dein ganzes HUD wird ausgeschaltet. Also da kommt nochmal so eine schöne kleine Abwechslung mit rein. Und wenn du halt keine Lust auf die normalen Runs hast, willst da keine Kristallschädel für irgendwas farmen oder sowas, dann kannst du halt da reingehen, bekommst du sogar nochmal die extra Portion. Also das ist so ein...
Finde ich schön gemacht.
So ein kleines Gimmick nebenbei. Klar.
Cool. Was mir fehlt tatsächlich, ist irgendwie mehr Charakterklassen. Also es fällt nicht so stark auf, aber muss man trotzdem erwähnen. Also es ist halt nur ein Typ, den du spielen kannst. Klar, ist jetzt bei Hades auch nicht viel anders, aber da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen Varianz gewünscht. Allerdings fällt es nicht so stark ins Gewicht, wie es jetzt erstmal klingt, weil die Waffen halt so den Charakter auch so stark prägen. Also ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, was der dann groß anders wäre. Bei anderen Spielen wäre es dann halt so, dass man halt einen Bogenschützen hat und der kann nur eine bestimmte Art von Waffen nutzen oder hat dann halt Fernkampfwaffen. Das haben sie hier halt flexibel gehalten. Trotzdem wirkt es irgendwie so ein bisschen rudimentär.
Ja, das stimmt schon. Also man hätte da, glaube ich, schon auch ein bisschen was machen können. Also zum Beispiel
Magierklasse
so,
oder
so. Ja, sowas. Irgendwie so im The Binding of Isaac-Stil, dass er halt einen Charakter mehr Leben hat, dafür ein bisschen langsamer ist.
Genau.
Oder das Ganze umgekehrt hast, du hast halt wenig Leben, dafür machst du mehr Schaden. Ich glaube, da merkt man auch so ein bisschen, das kann ich mir auch gut vorstellen, gerade auch mit der Early Access Phase. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft, also das Spiel kommt ja bei der Community auch richtig gut an und verkauft sich auch gar nicht mal so schlecht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in Zukunft noch nachgepatcht wird oder dass nochmal ein DLC da rauskommt. Aber das war auch so im Test einer meiner Kritikpunkte gewesen. Du hast halt nur diesen einen Charakter, der sagt dir halt nichts. Und das läuft auch alles cool mit dem, aber da wäre es schon in der finalen Version ganz cool gewesen, wenn du irgendwie drei verschiedene Charaktere zur Auswahl hast, mit denen fängst du die Runs an oder kannst irgendwie den Charakter noch ein bisschen customizen, wenn du Bock hast oder sowas. Also da fehlt schon so ein bisschen.
Ja. Ja. Ist noch viel Ausbaumöglichkeiten auf jeden Fall da, aber das Grundgerüst ist schon ziemlich gut und macht schon richtig viel Spaß. Haben wir jetzt oft genug gesagt, der Vergleich mit Hades hinkt halt ein bisschen, weil es halt kein Story-Spiel ist und das Studio natürlich auch sehr viel größer ist. Also Supergiant Games haben ja auch schon einen ordentlichen Track-Record und haben dann natürlich auch ein paar Vorschusslorbeeren mehr. Das heißt, da konnten die natürlich auch deutlich mehr machen. Aber ich finde, es ist ein tolles Spiel. Also das Methadon-Programm für Hades-Junkies vielleicht.
Mhm, ja.
Kann man so nennen.
Kann man so nennen.
Ja, wenn man Hades jetzt schon durch hat und was Ähnliches sucht, dann wird man hier mit Curse of the Dead Gods zumindest mechanisch sehr, sehr gut bedient, findet genügend neue Ansätze und Alternativen, um da so einen kleinen Fix zu bekommen. Und aber auch im Umkehrschluss, wenn einem Hades viel zu bunt und quietschig und geschwätzig ist, also gerade Dimi, unser Kollege, der hat ja zum Beispiel gesagt, er hat überhaupt gar keinen Bock auf diese griechischen Mythologie und diese immer gleichen Typen,
kann ich auch gar nicht sehen.
Ja, klar. Ja? Und für die Leute ist Curse of the Dead Gods wie gemacht, denn es ist morbider, es ist düsterer, es hat so leichte Lovecraft-Anleihen und labert dich nicht voll. Also von daher kann man das im Spiel tatsächlich sehr zugute rechnen auch mal.
Ja, klar, also wer halt wirklich auf diese puren Roguelikes, Roguelites steht, also der kann da, glaube ich, bedenkenlos zugreifen. Ich glaube, es kostet auch nur irgendwie 18 Euro gerade im Sale oder sowas. Also es ist jetzt auch kein teures Spiel.
Ja.
Also wer da mal so ein bisschen reinschnuppern will, ich glaube, das ist die Hürde nicht allzu groß. Und also ich habe jetzt auch ein paar Leute aus der Community und auch von unseren Mods gehört, die sich sofort geholt haben. Die sind alle restlos begeistert. Und ja, also wenn man da gerade so ein bisschen in der anfänglichen Spieleflaute von 2021 so ein bisschen was sucht in dem Bereich Actionspiel, ist das eine gute Alternative.
Super. Genau, wo hast du es gespielt?
Ich hab's auf der PS5 gespielt.
Gut, läuft einwandfrei, würde ich mal vermuten, auf der PS5.
Läuft super, ja. Also da gibt's
ich hab's auf dem PC gespielt, gab's auch keinerlei Probleme, aber der Hinweis, es ist nicht gut, mit Maus und Tastatur zu spielen. Also es geht tatsächlich, aber es steuert sich halt nicht so wie ein Diablo, dass du halt klickst, sondern du musst halt sehr viel. Nein, du brauchst eigentlich die Knöpfe vom Gamepad, weil wie du schon gesagt, du hast drei verschiedene Waffen, du hast eine extra Taste fürs Blocken, du hast eine fürs Ausweichen, für die Rolle und so weiter, kann man sich schon vorstellen. Es geht mit Tastatur, aber ja, das ist halt dann wie so ein Dual-Stick-mäßig, dass du mit der Maus quasi zielst und dann eben mit der Tastatur deine Waffen auswählst, also so Diablo-artig, aber du musst halt quasi erst irgendwie die 2 drücken, um die Waffe zu wechseln und dann kannst du mit dem Mausknopf zuschlagen. Mhm. Also da verlierst du halt einfach Zeit, anstatt dass du halt einfach den X-Knopf drückst für die eine Waffe und den B für die andere. Also es geht, aber es ist ein bisschen hakelig. Kann man sicherlich sich reinfuchsen, aber würde ich nicht empfehlen.
Ich muss auch sagen, also gerade Roguelikes oder sowas mit Maustastatur, boah, also ich glaube, da ist wirklich das Gamepad die bessere Variante und funktioniert wirklich super. Und wie gesagt,
klar, aber es gibt ja so PC-Spieler, Spielerinnen, die sich dann auch irgendwie versteifen und nichts mit Gamepad spielen wollen, für die als Hinweis.
Okay. Ja, klar. Nee, aber sonst technisch einwandfrei. Also ich habe wirklich auch in der Testphase überhaupt keine Bugs gehabt oder sonst was. Ich meine, klar, die haben halt auch das Vorteil, du hast halt die Early Access Phase schon gehabt. Da nimmst du halt die ganzen Sachen mit und auch der Port auf Konsolen dann hat wirklich reibungslos funktioniert. Erlebt man ja auch nicht immer.
Ja. Ist bei Focu rausgekommen, von Pestec Games, seit März verfügbar auf Steam. Ich weiß nicht, GOG-Version, glaube ich auch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Müsste mal gucken. Also auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Zu der Version kann ich jetzt nichts sagen. Da passt sicherlich auch gut, aber wie die technisch läuft, habe ich leider nicht ausprobieren können.
Kann ich leider auch nichts zu sagen.
Nee. Ja. Nur als kleiner Warnhinweis, da weiß man ja, dass das manchmal ein bisschen ruckelig sein könnte. Aber spieltechnisch könnte ich es mir auf jeden Fall gut darauf vorstellen. Ja.
Definitiv ist ein Spiel, was drauf passt. Und auch, glaube ich, bei Metacritic mal geguckt. Also da gab es jetzt irgendwie nichts, dass da große Schwächen werden. Es ist auch ein Spiel, das passt super auf die Switch, also auch von den Anforderungen oder sowas sollte das überhaupt kein Problem sein.
Ja, gibt's noch nicht auf GOG, gibt's nur auf der Wishlist dort, also wem das wichtig ist, noch als Hinweis. Super, ja, dann vielen Dank, dann können wir nur sagen, lest unsere Tests auf GameStar und GamePro.de, je nachdem, könnt ihr mal vergleichen. Wir kommen jetzt zu einem ungefähr gleichen Fazit und dann würde ich sagen, an dieser Stelle herzlichen lieben Dank für deinen Besuch hier bei Insert Moin, lieber Dennis.
Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung wieder.
Jederzeit. Beim nächsten Roguelike sprechen wir uns wieder. Ja, und genau. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann unterstützt uns doch. Wir haben gerade im März die komplett freie Monats-Edition. Das heißt, ihr kriegt alle Folgen momentan kostenlos. Ansonsten sind 4 Folgen pro Woche, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag im Programm. Für 5 € im Monat könnt ihr euch ein Abo klicken und dann bekommt ihr die ansonsten exklusive Montag, Mittwoch und Freitagsfolge in eurem RSS-Feed auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Vielen Dank.
Tschö.